Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge des Politischen Pausen-Podcasts. Ich habe heute zu Gast Dr. Anna-Sophie Heinze. Sie ist Politikwissenschaftlerin an der Universität Trier und wir wollen sprechen über politische Jugendorganisationen. Ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander den Podcast bestreiten. Herzlich willkommen, liebe Anna-Sophie.
Vielen Dank für die Einladung und auch von mir ein schönes Hallo.
Ja, dann steigen wir vielleicht mal ein. Jugendorganisationen sind in der Politikwissenschaft kein Hauptforschungsfeld. Sie sind eigentlich eher lange Zeit eher Anhängsel von Mutterparteien, sogenannten Mutterparteien gewesen. Und du hast sie jetzt aus diesem Schattendasein, wenn man so will, an die Oberfläche geholt. Hintergrund ist die AfD und die junge Alternative, jetzt neu gegründet als Generation Deutschland. Sprechen wir später drüber. Vielleicht können wir erstmal ein bisschen allgemeiner einsteigen und über Jugendorganisationen ja vielleicht als die zentralen Rekrutierungsorte für Nachwuchspolitikerinnen und Politiker sprechen. Man sagt ja, dass sie Zugehörigkeit und Identität schaffen. Ich habe mich gefragt, ob sie nicht vielmehr die Orte der Abgrenzung sind und der Eigenständigkeitserklärung gegenüber der Mutterpartei. Also ich stelle mir das immer so vor, die Junge Union und die Jusos, die dann eben eher rebellieren und eben den Alten zeigen, was die Jungen wollen. Und das sind dann vielleicht auch schon mal total überzogene Forderungen. Ist das nicht mehr Abgrenzung oder sind es wirklich die Orte, wo man die politische Identität, um dann später in die Fußstapfen der Großen zu treten, entwickelt?
Ja, da sprichst du schon was sehr Wichtiges an, die unterschiedlichen Funktionen von Jugendorganisationen für ihre Parteien, aber natürlich auch für junge Menschen erstmal als solches. Die Rekrutierungsfunktion, die du als erstes angesprochen hast, kommt tatsächlich meistens eher am Ende. Erstmal geht es ja darum, überhaupt junge Menschen für politische Themen, überhaupt für politische Prozesse auch zu interessieren und sie in eine politische Organisation zu sozialisieren, zum Beispiel mit Veranstaltungen, auch im Offline-Bereich, erstmal Treffen, Wanderung, Spieleabende, später vielleicht auch Diskussionen bei einem Glas Wein zu irgendwelchen politischen Themen. Und natürlich ist das eine Arena, in der junge Menschen eher erstmal unter sich bleiben, als wenn sie gleich sozusagen in die Mutterpartei mit den ganzen alteingesessenen Parteimitgliedern eintreten, klar. Und es hat aber auch einen sehr sozialen Hintergrund sozusagen, einen politischen Sozialisationshintergrund, eine wichtige Funktion, die politische Jugendorganisationen erfüllen. Es geht dann zweitens darum, natürlich eigene Positionen, die junge Menschen beschäftigen, erstmal zu formulieren und dann zu vertreten, also die Repräsentationsfunktion. Und hier hast du auch angesprochen, gelten Jugendorganisationen häufig als ja, radikaler und ein bisschen überzogen, ein bisschen schräg irgendwie. Was ich spannend finde, ist, dass es einige Studien gibt, die sich mal die Programme angeschaut haben von Jugendorganisationen und die das gar nicht immer unbedingt in allen Fällen finden. Teilweise sind die Positionen zwischen Jugendorganisation und und Mutterparteien gar nicht so unglaublich weit auseinander. Es kommt halt immer ein bisschen drauf an. Jugendorganisationen vertreten tendenziell etwas mehr so diese soziokulturellen Themen und sozioökonomische Themen spielen aber auch eine große Rolle. Es geht sozusagen eher um die Schwerpunktsetzung. Und dass Jugendorganisationen auf jeden Fall nicht mehr nur irgendwie über Bildung sprechen oder über so klassische, so Schule, Uni, BAföG etc. Das haben wir auch gesehen, spätestens mit der Rentenreform. Rente ist jetzt eigentlich auch kein spezifisch junges Thema, aber es treibt eben viele junge Menschen um und in Jugendorganisationen wird über diese Themen häufig zuerst gesprochen und nur der Vollständigkeit halber dann eben drittens die Rekrutierung. Also sozusagen nicht nur junges Personal, kompetentes Personal zu schulen, Kompetenzen zu schulen, die wichtig sind in der Politikgestaltung, sondern sie im Endeffekt auch zu rekrutieren, sie auf Listen zu setzen für die Parteien, sie fit zu machen für die Parlamentsarbeit. Das ist auch eine wichtige Funktion. Wir sehen, dass viele Politiker und Politikerinnen eine Vergangenheit in ihrer jeweiligen Jugendorganisation haben.
Da würde ich gerne gleich nochmal anschließend darauf zu sprechen kommen, aber vielleicht vorher nochmal in der Vorbereitung auf diese Folge habe ich irgendwo gelesen, eine aktive Jugendorganisation signalisiert gesellschaftliche Anschlussfähigkeit und Zukunftsfähigkeit. Und nochmal mein Beispiel der Jungen Union und der Jusos, also die junge Organisation der SPD, zukunftsfähige Konzepte entwickeln die dann so im Sinne von das Leben der CDU, CSU und SPD, das Überleben zu sichern der Mutterparteien? Kann man das so interpretieren? Weil das wäre ja dann schon interessant. Dann hätten sie ja eine enorm wichtige Funktion auch.
Ich würde sogar noch einen Schritt weiter hochgehen und sagen, Parteien sind ja allgemein nicht erst seit gestern in der Kritik. Sie verlieren europaweit an Mitgliedern. Vor allem junge Menschen partizipieren eher außerhalb von Parteien, in sozialen Bewegungen oder im Online-Raum. Parteien sind nicht besonders attraktiv. Wenn den Parteien aber zunehmend die Mitglieder fehlen und keine neuen nachkommen, haben sie ein Problem. Haben sie ein organisatorisches Problem, aber auch sozusagen ein ja, demokratisches Problem. Deswegen geht es ja nicht nur darum, in einzelnen Sachfragen vielleicht Positionen zu entwickeln, mit denen man junge Menschen vielleicht anspricht und vielleicht auch mal gewählt wird, sondern auch wirklich Menschen zu rekrutieren, junge Menschen zu rekrutieren in die Parteien, die diese Parteiarbeit weiter betreiben und die vielleicht auch die Parteiorganisation revitalisieren, würde ich sagen. Mit neuen Ideen. Also wo wir das zum Beispiel mal ganz konkret sehen, ist, dass die Social-Media-Strategien von Parteien sehr häufig von jungen Menschen betrieben oder zumindest vorangetrieben wird. Das sind ja selten die älteren Mitglieder, die dann sagen, ich TikToke heute mal ein bisschen, sondern das sind die Jungen, die schon ein besseres Feeling haben und die auch wissen, okay, was kommt gut an. Und natürlich geht es ja auch um Image und zwar auch um ein Image. Unsere Partei ist nicht nur inhaltlich innovativ, sondern auch organisatorisch innovativ. Sie arbeitet vielleicht online, sie arbeitet mit sozialen Bewegungen zusammen oder was auch immer. Hier geht es schon sozusagen auch um eine langfristige Strategie der Revitalisierung der Parteien.
Rekrutierung ist ja schon ein paar Mal angeklungen und darauf würde ich auch wirklich gerne noch mal ein bisschen genauer eingehen. Ich habe mich nämlich gefragt, wenn man sich das im Vergleich anschaut, dann sehen wir, dass in Deutschland die Jugendorganisationen eine starke männliche Dominanz aufweisen. Ich habe auch ein paar Zahlen, die Junge Union, 75,1% sind Männer. Das ist natürlich schon eine enorme Zahl, wo ja auch eine heftige Aussagekraft drin steht oder eine einseitige, eine tendenzielle. Und da habe ich mich gefragt, ob dann die Jugendorganisationen gewissermaßen auch Rekrutierungsorte sind, die als Erklärung für die Dominanz von Männern in der Berufspolitik später darstellen. Weil wir ja immer noch, du hast es gesagt, das als klassischen Weg haben, die sogenannte Ochsentour, wie man in die Berufspolitik also einsteigt. Quereinstiege sind immer noch die absolute Ausnahme.
Total. Und wir sehen, da sind tatsächlich Jugendorganisationen auch schon Spiegelbilder ihrer Parteien. Wir sehen, dass die grünen, liberalen, linken Parteien eher auch Frauen ansprechen. Nicht nur, weil natürlich irgendwie auch ein Image der Mutterpartei gespiegelt wird, sondern natürlich auch, weil die politischen Ideologien anders ansprechen. Also wo das ja zuletzt sehr, sehr stark diskutiert wurde, ist eben auch bei der neu gegründeten Generation Deutschland, die selbst gesagt hat, wir haben ein Problem, weil wir kaum Frauen haben. Das gilt für die AfD, aber es gilt eben auch für ihre Jugendorganisation. Die Grüne Jugend oder die Linksjugend haben da jetzt weniger Probleme, aber bauen natürlich auch auf einem ganz anderen ideologischen Fundament auf und auf einer ganz anderen Mutterpartei, die das auch unterstützt.
Und dann gibt es noch das Stichwort der Professionalisierung, auch da Rekrutierung aus den Jugendorganisationen für Berufspolitik. Die meisten, wieder meine Beispiele, Junge Union und Jusos, einfach weil es ja auch die größten sind, die meisten Mitglieder geben an, dass sie deshalb Mitglieder geworden sind in diesen Jugendorganisationen, weil sie später ein öffentliches Amt anstreben oder für ein öffentliches Amt kandidieren wollen. Ist auch eine starke Aussage, ne? Also Rekrutierung vielleicht von den Merkmalen, die du eben genannt hast, eins der wichtigsten, der stärksten.
Das überrascht mich. Es gibt meistens auch im internationalen Vergleich drei große Motivatoren, die angegeben werden für Jugendorganisationsmitglieder und junge Parteimitglieder, warum sie in dieser Organisation aktiv sind. Einmal die professionellen Gründe. Man möchte später mal zum Beispiel Berufspolitikerin werden und es gibt ohne Jugendorganisation einfach größere Hürden, einmal auf eine Liste gesetzt zu werden. Aber auch, und das sind meistens die früheren Motivatoren, soziale Gründe. Ja, ich kenne Leute, irgendwie da gab es eine Veranstaltung, ich bin da mal vorbei und die waren eigentlich alle ganz nett und es gab interessante Gespräche. Das sehen wir schon auch in Jugendorganisationen. Das sehen wir im Übrigen aber auch bei sozialen Bewegungen. Wenn wir uns die Forschung zu zum Beispiel Fridays for Future anschauen, sieht man, dass viele Teilnehmende eben einfach irgendjemanden kannten, der oder die da hingegangen ist und dann, ja, war das ganz nett und warum nicht? Und es führt auch zum zweiten oder beziehungsweise jetzt dritten Motivator über, das inhaltlich politische natürlich. Also es gibt schon auch einen Drang junger Menschen, politisch sich zu engagieren. Wir sehen ja auch, dass das Interesse an Politik seit Jahren steigt. Also es ist ein alter Fehler zu glauben, junge Menschen interessieren sich nicht für Politik. Sie sind politikverdrossen oder so. Wir sehen, das Gegenteil ist der Fall. Und durch natürlich das veränderte Parteiensystem, auch die höhere Polarisierung in unserem Parteiensystem, sehen wir, dass auch jüngere Menschen das Gefühl haben, oh, ich will schon irgendwie was machen. Gegen den Rechtsruck, für Klima, vielleicht auch gegen Gender. Also wir sehen hier die ganze Palette tatsächlich. Und junge Menschen suchen sich dann eben die Jugendorganisation, die dann am ehesten zu ihren Positionen passt. Meistens sind diese drei Faktoren, die ich jetzt genannt habe, also die professionellen, die sozialen und die politischen Gründe, so ungefähr zu gleichen Teilen vertreten. Meistens ist es eher temporär so, dass das Professionelle später kommt.
Und trotzdem sehen wir in Deutschland, dass die jungen Menschen, die in eine Jugendorganisation eintreten, meist schon oder zum überwiegenden Teil schon zur Schulzeit eintreten und in anderen Ländern deutlich später, etwa wie in Australien oder Italien erst während des Studiums, also nach der Schulzeit. Und das finde ich doch noch mal auch besonders spannend und erwähnenswert, weil du hast es gesagt, da steckt ja eigentlich auch ein kleiner Widerspruch drin. Auf der einen Seite starke Politisierung, auf der anderen Seite Vertrauensverluste in politische Parteien und gleichzeitig ein Mangel an politischer Bildung, der ja vor allem auch in der Schule vermittelt werden könnte angesichts des Schulzwangs. Jetzt mache ich selber auch ja, Demokratiebildungsforschung mit Blick auf Schulen. Ist das nicht immer ganz einfach? Von daher würde ich einmal nach den empirischen und methodischen Grenzen deiner Forschung bei Jugendorganisationen auch fragen. Gerade wenn viele in der Schulzeit eintreten, haben wir es ja oft eben auch mit Minderjährigen zu tun. Wie kommt man daran? Wie geht man davor bei diesen Forschungen?
Genau, also vielleicht erstmal eine mögliche Erklärung dessen ist, dass wir es natürlich in Deutschland mit einem vergleichsweise stark parteiinstitutionalisierten Fall zu tun haben. Also die Rolle der Parteien in Deutschland ist natürlich sehr hervorgehoben und wird, wie du gesagt hast, eben auch im Schulunterricht hervorgehoben etc. Die Parteien bemühen sich schon auch sehr mit ihren Jugendorganisationen dann eben auch präsent zu sein im Online- und Offline-Bereich. Es gibt Social-Media-Strategien. Man kommt schon früh mit diesen Organisationen in Kontakt. Generell zu der Problematik, wie beforsche ich das Ganze? Natürlich haben wir es teilweise mit Minderjährigen zu tun. Das spielt natürlich vor allem eine Rolle, wenn ich Umfragen machen will. Klar. Wir haben es natürlich auch mit einer hohen Fluktuation zu tun. Also weniger als in Parteien haben wir durch diese sehr strikten Altersgrenzen, also zum Beispiel 14 bis 35 oder bei den Grünen nur bis 27, haben wir eine höhere Fluktuation, gerade eben auch, was auch die Führungsebene angeht. Also gut, sie werden jetzt selten wahrscheinlich gleich jemand mit 16 irgendwie in den Vorstand schicken, aber so mit 20, paar 20, das passiert dann schon, aber meistens eben nur für wenige Jahre, so dass es eine sehr hohe personelle Fluktuation gibt, die Erforschung auf jeden Fall erschwert. Und vielleicht auf einer noch höheren Ebene würde ich sagen, was mir persönlich auch, was mich überrascht hat in der Beforschung von Jugendorganisationen, ist auch, wie sehr das als Nischenthema wahrgenommen wird, obwohl es das eigentlich in meinen Augen nicht ist, aber wie sehr, ich komme ja eigentlich aus der Parteienforschung, auch Parteienforscher und Forscherinnen sagen, boah, nee, das ist jetzt, also sorry, das ist ein bisschen zu speziell, das passt jetzt hier nicht in unser Konferenzpanel, das passt nicht in unser Journal für Parteien, wo man sich schon fragt, Moment, also wo soll es denn sonst passen? Und alle reden über Jugend und Jugendrepräsentation. Und Jugendorganisationen sind also die größten Unterorganisationen von Parteien. 80% der westeuropäischen Parteien haben Jugendorganisationen. Das sind die größten Unterorganisationen vor Frauen, vor Seniorenorganisationen. Trotzdem wird es sehr als nischig wahrgenommen. Und das finde ich neben der Datenerhebung bei der Datenanalyse und vor allem Publikation, wirklich schwierig.
Jetzt hast du den Schwerpunkt in Bezug auf extreme, rechtsextreme Parteien. Es ist ja ein Bedürfnis, auch Gleichgesinnte zu treffen in den Parteien und insbesondere in Bezug auf extreme Parteien. Ja, wird das dann letztendlich auch von dem Bedürfnis, was man da sucht und was man da vielleicht auch ausleben will, durchaus extrem? Wir haben unterschiedliche Beispiele. In Ungarn gibt es sozusagen die ungarische Jugendorganisation Jobbik IT, nutzt massiv subkulturelle Angebote wie National Rock Konzerte, eigene Festivals, um so eine geschlossene Identität aufzubauen. In Deutschland ehemals die Junge Alternative, die auch als inhaltlicher Vorreiter für radikale Positionen agierte und dann eigentlich erst Jahre später von der AfD übernommen wurden. Also das heißt, die junge Alternative, die vielleicht deutlich extremer war, als es die AfD ganz ursprünglich im Kern gewesen ist. Also so eine Radikalisierung, die von den Jungen ausgeht. Sind die Jung- oder die Jugendorganisationen stets radikaler als die Mutterparteien?
Also jetzt im Falle der AfD würde ich da schon mitgehen, dass die junge Alternative früh offen radikaler aufgetreten ist als die AfD. Man erinnert sich zurück, 2013 war die AfD vor allem eine euroskeptische, populistische Partei und sie war eigentlich erst ab 2015 so klassisch rechtsradikal und dann zunehmend durch die Radikalisierung immer mehr extrem. Die junge Alternative hat sich von selbst gegründet. Junge Menschen haben sich zusammengetan, haben gesagt, wir wollen jetzt hier unsere eigene Jugendorganisation gründen und haben fast 2,5 Jahre darum gekämpft, gerungen, von der Mutterpartei als offizielle Jugendorganisation akzeptiert zu werden und ins Parteistatut aufgenommen zu werden. Also erst nach so der wirklich ersten großen Radikalisierung Mitte 2015 ist es dann geschehen. Es ist natürlich auch wegen der Radikalisierung geschehen, aber bei der AfD und bei der Jugendorganisation der AfD sieht man das tatsächlich mal sehr deutlich. Heute würde ich sagen, teilt die beiden gar nicht mehr so viel. Da sind es tatsächlich eher so strategische Nuancen, also wie offen kooperiert man auf der Straße mit einzelnen Akteuren, mit Vorfeldorganisationen, mit Verlagen, mit einzelnen Kultur- und intellektuellen Akteuren. Und das ist natürlich auch eine Frage, die die anderen Jugendorganisationen betrifft. Also mit wem protestiere ich vielleicht? Mit wem mache ich gemeinsam irgendwie Social Media Auftritte? Das ist auch eine strategische Frage, die natürlich die anderen Jugendorganisationen auch betrifft. Wie gesagt, inhaltlich sind sie nicht immer in allen Fällen viel radikaler. Also mal ganz konkret, zum Beispiel die Junge Union. Jetzt, na gut, das Rentenpaket war jetzt wirklich mal eine große Ausnahme, muss man sagen. Aber ansonsten trennt die Junge Union und die CDU jetzt nicht so unfassbar viel. Immer mal so in einzelnen Sachfragen, aber nicht grundsätzlich. Und auch bei den Julis, bei den jungen Liberalen der FDP, um die es jetzt ein bisschen leiser geworden ist, aber die ja auch schon eine lange Tradition eigentlich haben, ist es jetzt auch nicht so, dass sie unfassbar viel radikaler sind oder wie sie mir in Interviews gesagt haben, so der, wie wurde das formuliert? Naja, die Revolte in der Partei, das sind sie nicht.
Wenn wir nochmal zu den Rechtsextremen kommen, da ist es ja schon eine Möglichkeit, sie aufzulösen, um sie zu entmachten. Und da wäre die Frage, so im internationalen Vergleich, ob das das, was wir jetzt gerade bei der jungen Alternative gesehen haben, wo ja genau das stattgefunden hat, eine Entmachtung durchaus Auflösung, ob das eher die Ausnahme ist oder ist das ein typisches probates Mittel, so vorzugehen?
Also an sich hat sich die junge Alternative ja selbst aufgelöst, nachdem sich die Mutterpartei von ihr getrennt hat. Aber an sich sind das jetzt erstmal unterschiedliche formale Schritte gewesen. Strategisch natürlich vor dem Hintergrund, dass die junge Alternative ein Verein war und somit in Deutschland hätte leichter verboten werden können und wahrscheinlich auch ziemlich nah davor stand. Parteien genießen in Deutschland ein besonderes Privileg. Das Verbot ist eben recht schwierig und mit hohen Hürden belegt. Trotzdem ist es kein Einzelfall. Also wir sehen zum Beispiel in der Vergangenheit, dass in den nordischen Ländern, in Schweden und in Norwegen sich auch die Jugendorganisationen und ihre Mutterparteien kurzfristig so inhaltlich auseinanderbewegt haben, dass man sich entweder voneinander getrennt hat oder aufgelöst hat oder jemanden neuen gegründet hat. Das ist jetzt nicht das erste Mal passiert. Und langfristig muss man sehen, hat es eigentlich auch immer zu einer Professionalisierung geführt. Das erwarte ich jetzt auch für die Generation Deutschland. Also dieser ganze Move der Auflösung und Neugründung sieht ja gerade sehr danach aus, dass man inhaltlich personell ziemlich ähnliche Sachen weitermacht, aber zusammen gestärkt Hand in Hand jetzt in die Wahlkämpfe auch in diesem Jahr geht und eigentlich sich seiner Sache noch bewusster ist.
Wenn man sich den neuen Namen anschaut, Generation Deutschland, tja, da könnte man ja eigentlich sagen, damit ist alles gesagt, ne? Also wenn da der Name als Programm ernst genommen wird, dann weiß man eigentlich, was dahinter steckt. Aber ist es nicht vielleicht schon zu radikal? Ich meine, so ein Verbotsverfahren, das kann ja so eine Generation Deutschland als Jugendorganisation der AfD auch ereilen.
Ja, total. Und ich würde sagen, der Name ist da wahrscheinlich noch das geringste Problem. Es gab ein paar Diskussionen um den Namen im Vorfeld. Es gab auch einige AktivistInnen in der Jungen Alternative, die unbedingt wollten, dass die Junge Alternative wieder so heißt. Also ganz genauso wäre formal gegangen. Hat man dann aber doch gemerkt, so ja, so ganz so wenig Abgrenzung möchte man jetzt doch nicht. Dann gab es auch andere Namen, patriotische Jugend, irgendwas mit Germania. Also auch wirklich auch Namen, wo man schon ideologisch eine Idee hat, in welche Richtung das geht. Generation Deutschland finde ich spannend, weil man so einen Mittelweg damit in meinen Augen gegangen ist. Also die junge Alternative hieß seit Anfang an eigentlich die Generation Deutschland. Das war sowas wie ein Zweitname. Und es ist natürlich jetzt ein anderer Name, aber einer, mit dem trotzdem noch viele Akteure sich identifizieren können, die seit 2013, 14 da aktiv sind. Auf dem Gründungskongress in Gießen gab es da auch so Merchandise-Artikel mit einigen so alten Pullovern und Jutebeuteln und so, die JALA mitgebracht haben. So, hier, schaut her, das steht schon seit 2014 bei uns auf dem Beutel. So. Generation Deutschland ist nichts Neues. So. Das mit dem Verbotsverfahren ist natürlich eine wichtigere Frage als der Name. Und tatsächlich würde das beiden ziemlich auf die Füße fallen. Ich habe aktuell eher das Gefühl, wie, ja, jetzt sind die personellen Verquickungen eh so stark. So viele JALer sind sehr eng mit der AfD verbunden. In den Parlamenten, in der Partei, im Parteivorstand Mitglied. Man kann sich ja nicht glaubwürdig von diesen Menschen abgrenzen, möchte das auch nicht, weil man ja die guten Funktionen einer Jugendorganisation auch erkannt hat als AfD. Trotzdem muss man sie ein bisschen zügeln und man versucht sozusagen jetzt offiziell zu sagen, wir gehen mehr über die Unvereinbarkeitsliste, wir wollen wissen, wer in der Generation Deutschland Mitglied ist. Das war in der Vergangenheit ja nicht der Fall. In der JA konnte jeder Mitglied sein, der oder die auch nicht Mitglied der AfD war. Da gab es ein paar Ausreißer. Und eben auch bis in den terroristischen Bereich. Da gab es Verbindungen zu den sächsischen Separatisten, die wirklich Anschläge etc. geplant haben. Da waren JALer dabei, die nicht AfD-Mitglied waren. Das ist ein Problem für die Partei. Trotzdem glaube ich, dass dieser Verbotsgedanke schon ein wichtiger Motivator war jetzt für diese ganze strategische Neugründung, weil wenn die JA als Verein verboten worden wäre, wäre das auch der AfD auf die Füße gefallen, weil es so viele Verquickungen gab, inhaltlich und personell, und weil es für immer die Partei gewesen wäre, deren erste Jugendorganisation verboten worden wäre.
Eine andere Frage ist die Frauenquote in der Partei und gerade auch in den Führungspositionen der jungen Gliederung gibt es ja überhaupt nur eine Frau. Das ist jetzt nichts, was wirklich abweicht von der AfD. Da kann man sie auch an einer Hand abzählen. Aber ist es nicht auch ein Problem für so eine Jugendorganisation, weil angesichts einer jungen Generation die Gleichstellung ja ganz anders lebt, als das noch vielleicht in den 80ern, wo heftig dafür gekämpft, gestritten wurde? Sie ist natürlich nicht in allen Bereichen realisiert und so weiter. Wir haben da noch ganz viel Wegstrecke vor uns, aber trotzdem ist in der jüngeren Generation, so nehme ich es im Hörsaal, auf dem Campus war, wo ich mich hauptsächlich bewege, natürlich auch ein elitäres Umfeld, gar keine Frage, aber eben auch viele junge Menschen, die ich dort erlebe. Da wird Gleichstellung, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern jedenfalls fast selbstverständlich gelebt. Bezug auf andere Diversitätsmerkmale ist da vielleicht auch noch ganz viel Luft nach oben, aber selbst da im Ruhrgebiet als einem super diversen multikulturellen Raum erlebe ich ganz, ganz viel Gutes einfach auch. Und jetzt sieht man dagegen so eine Jugendorganisation, die davon stark abweicht. Inwiefern ist das ein Problem?
Das ist ein großes Problem für dieses Image, das man aufbauen möchte, dass man auch breite Gesellschaft ansprechen möchte. Das ist ja das, wo strategisch die AfD und ihre Jugendorganisation gerade hingehen, im Sinne von, wir sind irgendwie eine Volkspartei, wir haben große Unterstützung in allen sozialen, gesellschaftlichen Schichten und wir möchten regieren. Das ist ja jetzt so ein bisschen die strategische Ausrichtung. Professionalisierung braucht es dafür natürlich der Organisation. Auf dem Gründungskongress in Gießen haben die AfD-Akteure, also Chrupalla und ich glaube auch Weidel, auf jeden Fall Chrupalla hat darauf hingewiesen, ja, das ist ein Problem, dass hier im Saal noch immer so wenig Frauen sind, allgemein in der Organisation so wenig Frauen sind und auch die Generation Deutschland hat sich das zum Ziel gesetzt, das ändern zu wollen. Und das halte ich schon für glaubwürdig auch zum Teil. Die Frage ist, wie wollen sie das mit der Ideologie schaffen, die eben teilweise auch auf jeden Fall rückschrittlich ist, im großen Maße, was Familienbild, was Frauenbild angeht. Es gibt einzelne Subgruppen, könnte man sagen, so Netzwerke auch wie Lucrata, die versuchen, gerade junge Frauen mit so Tradwife-Modellen an die Generation Deutschland zu binden, die auch viel so mit Anti-Genderisierung und Ängsten auch um sich greifen. Also das haben auch die zwei Aktivistinnen, die in Gießen eine Rede gehalten haben, sehr, sehr stark gemacht. Also dieses, ja, wir sind jetzt in Deutschland nicht mehr sicher als junge Frauen auf der Straße wegen der ganzen Migration etc. Das ist so ein bisschen ein klassischer Frame. Ich bin gespannt, ob das ziehen wird, weil die AfD hat ja das gleiche Problem. Im großen Maße fehlt ihnen die Zustimmung auch an der Wahlurne von Frauen, von auch weiterhin Menschen mit Migrationsgeschichte und im Übrigen auch von älteren Menschen. Und das sind so Wählergruppen, da ist die AfD einfach noch nicht stark. Und ich würde dir auf jeden Fall recht geben, dieses Thema Gender, Gleichstellung, da kommt man heute eigentlich als junger Mensch nicht mehr drum herum. Und das zeigen auch internationale Studien, dass es eine Generationsfrage gibt. Also, dass junge Menschen Genderfragen, Gleichstellung eine höhere Bedeutung zuweisen, im Übrigen genauso wie Klimafragen, auch soziale Gerechtigkeit als vielleicht Älteren. Und das geht durch alle Parteischichten. Also wir sehen, dass auch konservative Jugendorganisationsmitglieder sagen, Klima ist schon echt wichtig. ja, genau. Insofern wird die Generation Deutschland nicht drum herum kommen.
Ja, jetzt gibt es sie ja noch nicht so lange. Die ist ja nach der Neugründung, man könnte sagen, noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Sehen die sich selber als Kaderschmiede der AfD und auch umgekehrt von oben, von der Mutterpartei betrachtet, wird die Generation Deutschland, wie wird die eigentlich abgekürzt? GD ist ja für mich immer so geschäftsführende Direktorin. Das
Ja,
ist aber nur eine Fußnote. Also
für Unis ist das komisch, aber GD ist tatsächlich,
GD ist die
ja.
Abkürzung, okay. Also was ich fragen wollte, von oben auch betrachtet, von der Mutterpartei aus, ist das die Kaderschmiede für die zukünftigen Eliten innerhalb dieser Partei?
Auf jeden Fall. Und das wurde auch auf dem Gründungskongress in Gießen ganz klar von beiden Seiten kommuniziert. Einmal auch das gute Verhältnis, was man weiterhin pflegen möchte, dass man miteinander auch in die Wahlkämpfe dieses Jahr gehen möchte, in die Landtagswahlen, dass man auch rekrutieren möchte. Das ist eine ganz wichtige Funktion und ich glaube, alle Seiten sind sich dessen bewusst. Bisher läuft dieser ganze Gründungsprozess auch sehr, sehr smooth, würde ich sagen. Die meisten Landesverbände sind neu gegründet worden. Letzte Woche war es noch Berlin und Brandenburg. Es fehlen nur noch sehr wenige. Rheinland-Pfalz hat gleich letztes Jahr auch den neuen Landesverband der GED gegründet, weil man natürlich weiß, jetzt bis zu den Landtagswahlen im März ist nicht viel Zeit. Und auch da wird es spielt die Jugendorganisation eine große Rolle. Ja, im Wahlkampf. Wer stellt sich auf den Marktplatz? Wer hängt Plakate? Wer macht Social-Media-Arbeit? Da ist das schon sehr, sehr wichtig. Insofern, und wahrscheinlich wird die AfD ihre politische Stiftung bekommen, die Desiderius Erasmus Stiftung, und auch dann wird es politische Bildungsangebote geben für junge Menschen, Stipendien etc. Ich meine, das ist wirklich auch ein großer, nicht nur organisatorischer, sondern auch finanzieller Booster, den die AfD und ihre Jugendorganisation dann bekommen würden.
Muss man alles ernst nehmen, in jedem Falle, auch angesichts der Umfragewerte. Vielleicht können wir auf der Schlusskurve, du hast es ja gesagt, also diese Umbenennung, Umstrukturierung, die ist eher kosmetischer Art. Wir haben es am Ende natürlich mit einer organisationalen Festigung und Anbindung an die Mutterpartei. Aber die Radikalisierung im rechtsextremen Spektrum nimmt immer weiter zu. Das muss man wirklich deutlich sagen. Deswegen muss man es eben auch sehr, sehr ernst nehmen. Und es ist ja immer noch eine ungelöste oder offene Frage, wie es mit Parteienverbot und so weiter weitergehen wird, ob der Antrag da kommen wird oder nicht, angesichts ja auch der Umfragewerte, aber auch der elektoralen Erfolge, muss man klar sagen, wird es ja durchaus immer schwieriger, je weiter die Zeit und die Festigung dieser Partei parlamentarisch vor allem auch voranschreitet. Auf der Schlusskurve des Podcasts würde ich vielleicht den Ausblick gerne noch mit dir wagen. Die Rolle der Generation Deutschland bei den Landtagswahlen. Wir haben jetzt in Baden-Württemberg am 8.3. Wahlen. Wir haben, oder die Landtagswahl, wir haben in Rheinland-Pfalz am 22.3. Landtagswahl im Osten, dann im September. Also eine ganze Reihe von Landtagswahlen stehen jetzt an. Ist da ein Unterschied zwischen Ost und West nochmal? Du hast es eben angetippt. Vielleicht können wir das nochmal in der letzten Frage ein bisschen vertiefen.
Ich würde vielleicht noch eine Ergänzung zu dem, was du gerade gesagt hast, sagen. So diese ständige Radikalisierung, das spielt ja auch eine Rolle jetzt in den Wahlkämpfen. Ich glaube eigentlich nicht, dass es noch viel mehr Raum für noch mehr Radikalisierung gibt. Mhm. Weil die AfD und auch die Generation Deutschland sind wirklich am extremen Rand. Es ist jetzt eher eine Strategiefrage. Die der Professionalisierung haben wir jetzt mehrfach angesprochen, aber gerade mit Blick auf die Landtagswahlen auch fährt die AfD und ihre Jugendorganisation schon auch sehr stark eine Strategie der Normalisierung und des Mainstreamings. Und das kennen wir auch aus der Literatur. Wir nennen das die vierte Welle von rechts außen. Also diese Parteien sind mittlerweile in allen Parteiensystemen mehr oder weniger vertreten. Die Frage ist, wie normal werden ihre Parteipositionen wahrgenommen und wie sehr fällt das Stigma? Und hier sehen wir schon nach wie vor einen Unterschied zwischen ost- und westdeutschen Ländern, wenngleich natürlich wir auch in den westdeutschen Bundesländern mittlerweile Umfrageergebnisse der AfD von 20% ungefähr haben. Mhm. Also man gut nachgezogen ist und hier auch einige so vom Stuhl gefallen sind bei den letzten Bundestagswahlen und gesagt haben, sind wir jetzt hier, haben wir ostdeutsche Verhältnisse. Ich glaube, die Normalisierung von Rechtsaußenpositionen ist ein wichtiger Schlüssel, das zu verstehen. Und auch zu verstehen, wie eine Partei wie die AfD in Sachsen-Anhalt um die 40% an Umfragen haben kann. Wir sehen eine Normalisierung, wir sehen auch eine personelle Vernetzung aus der parteipolitischen Arena auch in den zivilgesellschaftlichen Bereich. Viele kennen sich, viele sind auch irgendwie auf der kommunalen Ebene vernetzt mit Leuten, die vielleicht AfD gut finden, aber die kennen sich aus Vereinen etc., die machen irgendwie andere kulturelle Arbeit etc. Das ist wirklich auch ernst zu nehmen und ernst zu nehmen auch jetzt über diese Wahlen hinaus, weil sich dadurch natürlich auch gesellschaftlich was verändert. Nicht nur in den Parlamenten, sondern auch im gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und Die Jugendorganisationen genießen dann in Ostdeutschland natürlich auch nochmal ein ganz anderes Standing als in den westdeutschen Ländern. Also wir sehen ganz plakativ, ja, wir sehen zum Beispiel viel weniger Veranstaltungen wirklich auch im öffentlichen Raum von Generation Deutschland oder eben davor Junge Alternative in Westdeutschland, wohingegen, wenn man in Ostdeutschland unterwegs ist, sieht die Welt tatsächlich teilweise ein bisschen anders aus. Es ist normalisierter, es ist weniger stigmatisierter und das ist etwas, worüber sich tatsächlich alle in Deutschland Gedanken machen sollten.
Auf jeden Fall ist die Geschichte des Protestwählertums an der Stelle komplett auserzählt. Das muss man, glaube ich, auch nochmal festhalten.
Das ist sie seit einigen Jahren, ja.
Ja, absolut. Ganz, ganz herzlichen Dank. Das war ein wahnsinnig spannendes Gespräch. Ich habe enorm viel dazugelernt über Jugendorganisationen von Parteien insgesamt und dann auch nochmal über die Generation Deutschland als Jugendorganisation der AfD. Herzlichen Dank für den Besuch im politischen Pausen-Podcast, Dr. Anna-Sophie Heinze.
Vielen Dank für die Einladung hier in den Super Podcast. Danke für die tollen Fragen.
Thank you.